Von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, liebe Gäste und Freunde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben für den heutigen Gottesdienst ein Thema. Es berührt mit Sicherheit unseren Geist, unsere Seele, aber auch unseren Leib. Ich denke, wir wurden schon reich gesegnet durch das gesungene Evangelium. Noch klingt es in meinem Herzen, dieses dreifache Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr Zebaoth, wie es der Chor eben gesungen hat. Es ist ein heiliger Gott und er will auch ein heiliges Volk. Und so lautet auch das Thema. Ein heiliger Gott, ein heiliges Volk. Wir sollen in Heiligkeit vor ihm leben, vor ihm stehen und auch einen heiligen Wandel im Licht führen. Ich lese uns dazu drei Schriftstellen aus dem Neuen Testament. Und die erste Schriftstelle, die versetzt uns in eine große Frage. Man könnte hier den Apostel Paulus fragen, ja, lieber Apostel, ist das wirklich ein Wort für Gläubige? Sollte man dieses Wort nicht an die Ungläubigen schreiben? Aber wir sehen aus dem Text Zusammenhang, es ist ein Wort für die Gläubigen. Und man könnte darum wiederum die Frage stellen, ja, trifft das die Heiligen so hart, die Gläubigen, was du hier schreibst an die Gemeinde in Galatien. Und ich schlage auf Galater 5, die Verse 19 bis 22. Ich wiederhole. Galater 5, 19, oder wir beginnen schon bei 14, Galater 5, 17 bis 22. Ein Wort, es geht uns zu Herzen. Man könnte sagen, das kann doch nicht mehr sein, dass solche Dinge in der Gemeinde da sind und solche Dinge noch geschehen. Und da lesen wir. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und den Geist wider oder gegen das Fleisch, dieselben sind widereinander, gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das heißt, wir sind in einen Kampf hineingestellt. Und diesen Kampf nimmt Gott uns nicht weg. Und dieser Kampf geht nach Hebräer 12, Vers 4 bis aufs Blut. Es ist der Kampf der Geist gegen das Fleisch, bis aufs Blut. Und diesen Kampf nimmt Gott uns nicht weg. Und nun kommt es darauf an, wie wir aus diesem Kampf hervorgehen, als Sieger und Überwinder oder als solche, die vom Fleisch regiert werden. Und jetzt kommt's wie ein Hammer. Hier sagt dann Paulus ab Vers 19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch gesagt habe und sage noch zuvor, dass die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Merken wir sind ausgeschlossen vom Reich Gottes, wenn wir solche Dinge treiben. Und jetzt kommt die Frucht des Geistes noch hinzu, Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das ist die Gegenseite. Das Leben im Geist, die Frucht des Geistes. Und die andere Seite, das Leben im Fleisch. Man ist tot in Sünden und Übertretungen. Ein zweites Wort an die Korinther. 2. Korinther 7. Dieses Wort ist so tiefgehend, da bleibt nichts mehr übrig. Hier kann nur noch als Frucht erscheinen ein schneeweißes Herz. Und hier steht 2. Korinther 7, Vers 1. Dieweil wir nun solche Verheißungen haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Man bedenke, von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Da muss also alles sauber und rein sein. Hier kommt man unter die Verheißung nach Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und noch ein drittes Wort vom Apostel Petrus, 1. Petrus 2, Vers 9. Da sind wir voll angesprochen. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber, gemeint ist die Gemeinde Jesu, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Soweit die drei göttlichen Worte für unser Thema: ein heiliger Gott, ein heiliges Volk. Wir leben in der Endzeit und in den Gemeinden wird ja viel geredet, der Herr Jesus kommt bald. Und wir sollen ja zu jeder Stunde auch bereit sein. Und wenn der Herr Jesus kommt, da steht im Urtext das Wörtlein Atoma. In 1. Korinther 15, 52 übersetzt Luther mit einem Augenblick. Im Urtext steht in einem Atoma, das ist noch kürzer als ein Augenblick. Das heißt, wenn Jesus kommt und die Gemeinde heimholt, ist keine Zeit mehr zur Buße. Ich kann zu meinem Ehepartner nicht mehr sagen, liebe Frau, vergib mir. Ich kann zu meinem Ältesten auch nicht mehr sagen, oh, ich war so ungeschickt, ich habe das und das getan. Ich möchte gern noch Buße tun. Keine Zeit mehr zur Buße. Es gilt nur eins, wenn der Herr Jesus kommt, dass wir bereit sind. In einem Atoma. Und was dann geschieht, das wissen wir. Die Toten in Christus werden auferstehen, die Lebenden werden verwandelt. Das wäre ein Thema für sich, aber ich will nur damit andeuten, wenn Jesus kommt, gilt nur eins, fertig sein, bereit sein. Und möge dieser Gottesdienst uns dazu dienen, dass wir wirklich bereit sind, wenn der Herr Jesus kommt. Damit wir von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen lassen, aber nicht morgen, auch nicht heute Nachmittag, sondern heute Vormittag. Es geht darum, dass wir als Gereinigte und Geheiligte diesen Raum wiederum verlassen. Es ist also wichtig und entscheidend, dass wir im Lichte Gottes erkennen. Wenn der Herr Jesus kommt, dann muss die Gemeinde so aussehen, wie es die Heilige Schrift sagt. Und da lesen wir in Epheser 5, 27, er, der Herr Jesus, wird sich eine Gemeinde darstellen, ohne Flecken, ohne Runzeln oder sonst irgendetwas. Eine Gemeinde, die da wäre heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Und wenn die Schrift das sagt, dann wird die Gemeinde mit Sicherheit so aussehen, ohne Flecken, ohne Runzeln oder sonst irgendetwas. Eine Gemeinde, die fertig ist, die bereit ist und die er dann aufnimmt in das Reich des Lichtes, der Freude und der Wonne. Und darum erhebt sich schon am Anfang die Frage, bin ich rein, bin ich geheiligt, bin ich fertig, bin ich würdig einzugehen durch die Perlentore Jerusalems? Oder hänge ich noch irgendwie an einem Hobby? Hänge ich irgendwo noch an einer heimlichen Bindung? Bin ich vielleicht mehr hinübergeneigt zur Welt statt zum Heiland? Und das ist ja auch eine ganz große Not in unseren Tagen. Wir werden heute diese Dinge noch klar ansprechen, damit wir zubereitet werden als ein heiliges Volk. Ein Volk, das Freude hat und das immer wieder ruft, komme bald, Herr Jesus. weil man hört es kaum noch unter den Gläubigen, dass man ruft, komme bald, Herr Jesus, weil es uns ja so gut geht. Man hat alles, was das Fleisch begehrt, keine Verfolgung, keine Trübsal, also man hat's vergessen zu rufen, komme bald, Herr Jesus. Aber der rufende Heilige Geist, sie rufen beständig, das sagt uns Offenbarung 22, dass der Geist ruft und die Braut, komme bald, Herr Jesus. Und wohl uns, wenn wir als reines, als geheiligtes Volk Gottes warten auf den wiederkommenden Heiland. Wir leben ja heute in einer Wohlstandsgenügsamkeit. Und das ist sehr gefährlich, das kann zum Götzen werden. Ja, mir geht's soweit gut, ich habe volles Genüge, was mein Fleisch anbelangt. Und man fühlt sich dann recht sicher, das Gebetsleben lässt nach, das Bibellesen lässt nach und der Zeugendienst lässt auch nach. Da merkt man schon, es geht hinein in die Gemeinde in Laodicea, die dann sagt, ich bin reich, ich bin satt, ich habe alles. Ich brauche überhaupt nichts mehr. Und das geht so lange gut, bis der Scheinwerfer Gottes kommt. Und dann leuchtet der Herr Jesus hinein. Wir haben es in diesen Tagen ja schon gesagt. Und wenn der Scheinwerfer Gottes kommt, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und da muss der Herr Jesus sagen zu dieser Gemeinde, ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Eine ganze Gemeinde, man bedenke es. Und dann sagt der Jesus noch, ich rate dir, dass du weiße Kleider antust. Die ganze Gemeinde beschmutzt. Und wir haben es in diesen Tagen gesagt, wenn man sich eine Gemeinde vorstellt, die sitzen alle da in Brautkleidern. Und die Brautkleider sind total verschmutzt, vielleicht mehr schwarze Flecken als weiße. Und wenn der Jesus sagt, ich rate dir, dass du weiße Kleider antust, dann ist das wirklich so. Und dann muss er noch hinzufügen, und das ist wichtig für die Endzeit, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, und ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufest. Wir brauchen Augensalbe für die Endzeit. Wir brauchen Augensalbe für unser eigenes Leben, ob wir wirklich in Heiligkeit leben oder ob wir da in der Genügsamkeit leben. Eine Augensalbe, die gibt es in keiner Apotheke, aber die brauchen wir. Damit ich mich immer im Lichte Gottes sehe, ob ich bereit bin für den Himmel. Und das muss bei mir, das muss beim Prediger beginnen. Nicht, dass ich anderen predige und selbst verwerflich werde. Meine Predigt und meine Tat muss zusammenstimmen. Und wenn das nicht stimmt, weil das Volk Gottes kommt zuerst hinein ins Gericht und das Gericht Gottes fängt an am Hause Gottes, nicht bei der Welt. Und darum ist es so entscheidend wichtig, dieses Thema, ein heiliger Gott, ein heiliges Volk. Damit wir nicht in der Wohlstandslau und Trägheit untergehen. Auch eine Not in unseren Tagen. Wie viele sind so lau geworden, so träge geworden. Das Gebetsleben ist abgeflacht und vieles andere mehr. Man leuchtet nicht mehr für den Heiland. Man zeugt nicht mehr für ihn und man lebt nicht mehr so ganz für ihn. Das ist die Not in unserer Zeit. Wohlstandsgenügsamkeit, Wohlstandslau und Trägheit und Wohlstandsgleichgültigkeit. Bis hin, dass man sagt, ach, Gott wird schon ein Auge zudrücken am Tage des Gerichts. So genau nimmt es Gott doch nicht. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Und das täuscht. Gott nimmt's noch viel genauer, als wir es uns vorstellen können. Und am jüngsten Tag, das können wir nachlesen, Offenbarung 20, 11 bis 15, dort werden Bücher aufgetan. Und die Schrift sagt klar und deutlich, ein jeglicher wird gerichtet nach der Schrift in den Büchern. Das heißt, von dir und von mir steht alles drin. Und er ist sogar ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Und ihm wird keiner entfliehen. Und dann kommt noch hinzu, das wird heute kaum noch verkündigt. Jeder unter uns hat ja schon seinen Richter. Das könnt ihr nachlesen, Johannes 12, Vers 48. Dort sagt der Herr Jesus, wer mein Wort hört und wer mein Wort aufnimmt und wer es nicht aufnimmt, da sagt der Herr Jesus, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das Wort, das er gehört hat, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Offenbarung 12, Vers, Johannes 12, Vers 48. Dort steht so geschrieben. Wir merken, Gott nimmt es ganz genau. Und die Gemeinde muss einfach so aussehen, wie es die Bibel sagt, ohne Flecken, ohne Runzeln oder sonst irgendetwas. So wird einmal die Gemeinde dastehen. Und in Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet, sagt der Jesus, ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie, die Gemeinde, geheiligt sei. Sonst wäre es gar nicht möglich, einzugehen durchs Tor der Herrlichkeit. Er heiligt sich für uns. Und im Petrustext haben wir es gelesen, dass wir ein heiliges Volk sein sollen, ein heiliges Priestertum, dass wir die Tugenden Jesu verkündigen sollen. Also seine Art, seine Wesensart, seine Tugenden, seine Gesinnung, die sollen wir als Gotteskinder weitergeben. Nicht die Gesinnung dieser Welt, wie es manche so gerne tun möchten, sondern es geht wirklich, dass wir vor dem Herrn ein heiliges Leben führen in der Furcht Gottes. Und unsere Zeit, so scheint es mir, ist eine Zeit mit einer zweifachen Bedeutung. Und die Bedeutung für unsere Zeit sehe ich darin, dass Gott das eigene Gottesvolk, also die Gemeinde Jesu, zubereitet jetzt für die Entrückung, für die Heimholung der Gemeinde. Das ist das Erste. Und das Zweite, so sehe ich das, er ruft noch die Letzten heraus aus der Welt und Sünde, damit ja niemand fehlen möge an jenem Tage, wenn er wiederkommt. Denn nach Römer 11, 25 läuft die Zeit der Heiden aus. Dann wird sich hier in Böblingen und Nürtingen niemand mehr bekehren. Und in Römer 11, 26 wird uns dann gesagt, das Heil geht wieder nach Israel. Und darum sollten wir die Zeit ausnützen. Einmal zur Zubereitung für alle Gläubigen und dann aber auch, dass wir die Unbekehrten rufen hin zum Herrn Jesus. Bei ihm allein gibt es Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Gebe Gott heute Morgen, dass niemand hier hinausgeht aus dem Bethaus als ein Unbekehrter. Über allen Unbekehrten läuten die Totenglocken. Die Totenglocken des leiblichen Todes und des ewigen Todes. Darum eile zum Heiland und bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Niemand unter den Gläubigen sollte heute Morgen hinausgehen, der noch irgendeine Sünde im Herzen trägt. Oder vielleicht heimliche Bindungen. Da hat man vielleicht einen Groll im Herzen, eine bittere Wurzel gegen die Schwiegermutter. Oder die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter. Oder irgendjemand gegen die Gemeindeleitung. Ich höre das ja immer wieder. Und wenn du solches im Herzen hast, räume damit auf. Oder heimliche Bindungen, wie wir gestern schon gesagt haben. Es kommen ja immer wieder Anrufe zu uns ins Missionshaus. Ja, und wenn da jemand anruft, ich denke an die Schwester, ich darf es wiederholen, die gesagt hat, mein Mann, ich weiß nicht mehr genau, ob sie gesagt hat, er dient am Wort, aber mein Mann, hat sie gesagt, der hat sich da so ein Video besorgt, so mit schlimmen Bildern, Porno und dergleichen, hat das Video an seinen Augen vorüberziehen lassen und jetzt bin ich nur noch ein Lustobjekt meines Mannes. Wir wissen, was damit gesagt ist. Das Ehebett wird befleckt bei den Gläubigen und dann will man noch in den Himmel. Das geht so nicht. Und diese Bilder wird man nicht los, die gehen bis aufs Sterbebett. Und man wird dann noch geplagt mit diesen schlimmen Bildern, die sich eingravieren ins Herz, in die Seele und auch in den Geist. Und da ist das besonders gefährlich im Blick aufs Internet. Sicher, man kann sich die Zukunft gar nicht vorstellen ohne Internet. Auch heute geht es nicht mehr ohne Internet. Die ganze Wirtschaft hängt da weltweit drin. Aber das Gefährliche ist, wenn man die gefährlichen Schmutztümpel anwählt. Und da gibt es nicht wenige. Okkultisten, Satanisten, die sind alle voll drin. Der Teufel hat auch sein Wesen und man kann heute schon sagen, der Teufel steckt voll drin mit der Geisterwelt, auch im Internet. Und darum Vorsicht. Jeder sollte sich beherrschen, dass er keine Nummern anwählt, wo ihm der Schmutz dann ins Gesicht spritzt, wo er dann verschmutzt wird nach Geist, Seele und Leib. Da muss man aufpassen. Und wir sollten diese Dinge, wenn es geht, vielleicht bestimmte Nummern sogar sperren, damit noch nicht Kinder und Jugendliche dort hinein springen in den Schmutztümpel dieser Welt, wie es schlimmer nicht mehr geht. Es geht um das heilige Gottesvolk, damit es zugerüstet wird, wenn der Heiland kommt, damit du und damit ich dabei sind. Es geht um dieses heilige Priestertum, dieses heilige Volk, dieses Volk des Eigentums. Gebe Gott, dass wir alle dabei sind, wenn der Heiland kommt, alle bereit sind. Und dass wir dann mit Freuden jubeln, dass wir einziehen durchs Tor der Herrlichkeit. Ich kann mir keinen schöneren Tag vorstellen, hier noch auf dieser alten Erde. Keinen schöneren Tag, als wenn der Heiland kommt und die Gemeinde heimholt. Weil dann geschieht ja ein unheimlich großes Wunder am Tage der Entrückung. Dann werden eure Väter, eure Mütter, eure Vorfahren, die sind plötzlich da mit einem Auferstehungsleib. Da wird keiner mehr im Rollstuhl sitzen, da wird keiner mehr erscheinen mit Krücken und mit Stöcken, sondern ein Vollendungsleib, ein Lichtsleib, ein Herrlichkeitsleib. So werden die Toten in Christus auferstehen. Ja, und was sagt Paulus von den Lebenden? Sie werden verwandelt werden, alles im Nu, in einem Atoma. Auch wir bekommen dann den Auferstehungsleib, den Lichtsleib, den Verklärungsleib. Paulus spricht vom geistlichen Leib. Und jetzt kommt die große Freude. Mit den Augen des Auferstehungsleibes werden wir Jesus schauen. Und wir haben gestern das wunderbare Lied gesungen. Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. Und dann heißt es immer, den Ersten, den ich sehen werde, wird Jesus sein. Und ich meine, das wird die große Freude sein. Wir werden Jesus schauen mit den Augen des Auferstehungsleibes, nicht mit meinen sündhaften Augen. Mit meinem verweslichen Leibe können wir Jesus nicht schauen. Aber mit den Augen des Auferstehungsleibes, wir werden ihn sehen, wie er ist, so sagt es Johannes. Ist das nicht wunderbar? Und wir sind so dankbar, dass wir jetzt schon wissen, wie der Auferstehungsleib aussieht. Die Bibel schweigt nicht darüber. 1. Johannes 3, Vers 2 könnt ihr es nachlesen. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn es aber erscheinen wird, wir werden ihm gleich sein in der Auferstehung. Und dann noch Philipper 3, 20 und 21 wird uns gesagt, unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch erwarten unseres Heilandes Jesu Christi, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich sei seinem verklärten Leibe. Ist das nicht wunderbar? So wird es kommen. Wir gehen nicht über die Schrift hinaus. Aber was die Schrift sagt, da möchten wir auch nichts weglassen. Eins kann ich euch nur sagen mit Bestätigung. Ihr, die ihr bekehrt und wiedergeboren seid, ihr werdet noch staunen, was Gott aus euch machen wird. Wartet nur ab, ob der Bruder Albert nicht recht hat. Die Schrift steht hinter mir. Sag's noch einmal. Ihr werdet noch staunen, was Gott aus euch machen wird, wenn wir nur bereit sind, wenn wir nur fertig sind. Das ist entscheidend wichtig. Und darum ein heiliger Volk, ein heiliger Gott, ein heiliges Volk. Es geht um den Weg der Heiligung. Und wir haben es am ersten Tag schon gesagt, für alle Unbekehrten, für alle Fernstehenden, für alle Namenchristen, für alle Scheinchristen, für alle halben Christen, da gilt das göttliche Muss. Das göttliche Muss, es kommt aus dem Munde des Sohnes Gottes, Johannes 3,7, ihr müsset, nicht ihr sollt. Ihr müsset von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Da könnt ihr euch das größte Fernrohr besorgen. Ihr werdet das Reich Gottes nicht sehen, wenn es nicht zu einer neuen Geburt kommt. Die Bibel sagt es, der Sohn Gottes sagt es. Da gibt es kein Wenn und kein Aber und keine Diskussion. Und daher die ernste Frage, bist du schon wiedergeboren zu einem neuen Leben? Bist du schon in den Himmel hineingeboren? Ich sage es immer wieder. Und hier vorne sitzen auch die Kinder. Die Kinder können das Licht der Welt nicht erblicken. Es sei denn, sie werden hier hereingeboren. Dasselbe haben wir auch im geistlichen Leben. Niemand wird einmal im Himmel sein, es sei denn, er wird dort hineingeboren. Ob reich oder arm, ob intelligent oder nicht, wir brauchen dieses neue Leben. Einmal geboren, haben wir gesagt, ewig verloren. Zweimal geboren, für den Himmel erkoren. Und das ist der himmelgroße Unterschied. Hast du die zweite Geburt schon erlebt? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du sagen, was wir vorhin oder gestern gesungen haben? Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Oder wenn die Sonne so schön scheint, so wahr die Sonne am Himmel pranget, hab ich Sündervergebung erlanget. Kannst du das sagen? Oder lebst du nur als Namenchrist, als Scheinchrist, als ein fleischliches Gotteskind dahin? Oder hast du die große Sehnsucht im Herzen wie David, wo er sagt, wenn ich erwache, ich will satt werden an seinem Antlitz. Die Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Oder gefällt es uns hier so gut, dass man sagt, oh, ich will noch bauen, ich habe noch Schulden, ich habe noch dies, ich habe noch jenes. Heiland, warte du noch mit deiner Wiederkunft. Ich weiß nicht, wie wir denken. Ganz gleich, was wir tun, in jeder Lage, in jeder Situation, wir sollen den Heiland herbeisehnen und sollen auch bereit sein. Heiligung ist gefragt. Und Heiligung ist der Lauf zwischen Start und Ziel. Der Start ist eine klare Buße. Und da haben die Väter gesagt, je tiefer die Buße geht, je tiefer gehen auch die Glaubenswurzeln. Klare Buße, Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Sündenvergebung. Dann wird das Herz schneeweiß. Eine klare Bekehrung, klare Wiedergeburt. Das ist der Start, das ist der Anfang. Denn mit der Bekehrung sind wir noch nicht so ganz reif für den Himmel. Sicher, der Heiland kann Großes tun. Aber im Schwäbischen sagt man, ein neubekehrtes Gotteskind ist noch so ungehobelt. Man hat noch so viele Ecken und Kanten. Und auf der Bibelschule hat man zu mir gesagt, ihr jungen Männer, das sollt ihr aber wissen, die Ehe, das ist die größte Diamantenschleiferei der Welt. Da gibt es noch so viele Ecken und Kanten, da muss man noch vieles abschleifen. Und niemand kennt uns so gut wie die eigene Frau, niemand so gut wie der eigene Mann. Da muss man noch manches abschleifen und manches polieren, damit die Fläche glänzend wird wie ein Spiegel, damit man das Angesicht sehen kann, das Angesicht Jesu in unserem Leben. Ein heiliges Volk, der Weg der Heiligung, Start und Ziel. Ja, und jetzt heißt es für uns, Hebräer 12,14, ohne Heiligung wird niemand den Herrn Jesus sehen. Was nützt mir der Himmel, wenn ich meinen Heiland nicht sehen darf? Gerade den möchte ich doch sehen, der mich mit seinem Blut erlöst und erkauft hat. Das ist doch mein Sehnen, das ist mein Verlangen, einmal bei Jesus zu sein. Ja, und der Hebräerbrief sagt, wir werden ihn nicht sehen, wenn wir nicht den Weg der Heiligung gehen. Das heißt, dass wir ablegen. Alles ablegen, was den Augen Jesu nicht gefällt. alles ablegen, was nicht hineinpasst in den Himmel. Und der Bruder hier hat vorhin gesagt, wir können keine Sünde mitnehmen in den Himmel. Man kann manches über die Grenze schmuggeln. Ich habe das selber getan mit Bibelschmuggel nach Russland. Das kann man tun hier noch auf Erden, aber man kann keine Sünden hinüberschmuggeln in den Himmel. Das geht nicht. Und wir erleben es oft in der Seelsorge, dass manche, die in die Seelsorge kommen, sie bekennen die Sünden, sie tun Buße, aber oft wollen sie eine schlimme Sünde nicht bekennen. Und da merken wir, wie man Gott nicht täuschen kann. Sie kommen nicht durch zum Frieden. Sie finden keinen Frieden mit Gott, sie finden keine Vergebung, bis auch die letzte Sünde und das Kreuz gelegt wird, dann kehrt der Friede Gottes ein in unser Herz. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit allem aufräumen. Also der Weg der Heiligung ist der Weg zwischen Start und Ziel. Da müssen wir noch manches ablegen. Ich denke zurück nach meiner Hochzeit. Da hat die Frau manchmal gesagt, ja dies und jenes. Manchmal hat man sich in der Tonlage vergriffen. Ja, das sollte aber noch anders werden auf unserem gemeinsamen Lebensweg. Ja, und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, Frau, du hast recht. Da müssen wir ehrlich sein. Und umgekehrt kann es genauso sein. Was soll die Schwester tun, wenn der Bruder anruft und sagt, ich kann sagen, was ich will? Meine Frau hat immer das letzte Wort. Ja, das kann doch so nicht bleiben. Die muss sich doch verändern lassen, die muss doch schweigen lernen. Sie muss es doch üben, untertänig zu sein. Ja, und wenn die Schwester anruft und sagt, mein Mann dient am Wort, aber der ist die Gerechtigkeit selber. Ja, was machen wir dann mit dem Bruder? Sollen wir sagen, Bruder, du bist reif für den Himmel? Oder müssen wir sagen, du auf dem Weg der Heiligung, lege ab. Was sagt Paulus an die Kolosser? Ziehet aus den alten Menschen. Mit seinem alten, verkehrten Wesen. Da schreibt er an die Bekehrten. Zieht aus den alten Menschen und zieht den neuen an. Das ist der Weg der Heiligung. Teurer Bruder, liebe Schwester, gehst du diesen Weg der Heiligung? Der Unbekehrte kann sich begreifen, den Weg der Heiligung. Aber einer, der bekehrt und wiedergeboren ist, der weiß, so kann ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich muss mich verändern lassen. Und wir haben es in diesen Tagen auch gesagt, der Heilige Geist, er wirkt immer in eine bestimmte Richtung. Er wirkt immer nach Römer 8, 29, da können wir uns drehen, wie wir wollen. Der Heilige Geist will sein Werk in dir, in mir vollenden. Und dann arbeitet er in Richtung Römer 8, 29 und dort heißt es, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht wie die Pseudokarismatiker sagen, komm nach vorne, ich werde dir die Hände auflegen, dann hast du die Fülle des Geistes. Die Fülle des Geistes könnten wir nie ertragen. Ein Teil, dass wir gefüllt werden, das ist auch eine Not in unseren Tagen. Die Väter haben aber gesagt, willst du voll Geistes werden, dann nähere dich mit Gottes Wort. Da liegt das Geheimnis. Nicht komm noch schnell nach vorne, ich lege dir die Hände auf. Äußerst gefährlich, man kann schnell einen anderen Geist empfangen. Und dann kippt man rückwärts um. Wie ich es in der Schweiz gehört habe, in Zürich, da sind sie umgefallen. Und sie gackerten wie die Hühner. In Bern sind sie umgefallen, sie brüllten wie die Löwen. Und irgendwo anders, da ging es ähnlich zu und da gingen die Gläubigen unter den Tisch. Und sie miaunzten wie die Katzen. Und jetzt kommt das Schlimme. Jetzt meinen die Gläubigen noch, das wäre ein Segen von oben. Man ist so verblendet, man erkennt nicht mehr, wo wirkt der Heilige Geist und wo wirkt der Geist von unten. Auch ein Zeichen der Endzeit. Teure Geschwister, beten wir vielleicht mehr, dass wir die Geister unterscheiden können. Da kommt manches auf uns zu. Und ich denke oft an die Warnung der Väter. Die Väter haben manchmal gesagt, der Teufel spannt 99 Wahrheiten vor seinen Karren, damit er eine Lüge durchbringt. Und dort hängt er die Kette ein oder macht den Strick fest. Da müssen wir auf der Hut sein. Und wir haben es auch gesagt in unseren Tagen, jede Sünde, die steckt in unserem Leben wie ein Fleischhaken in uns, wo der Feind die Kette einhängt oder den Strick festmacht, wenn wir hier nicht geheiligt und gereinigt durchs Leben gehen. Und wir erleben das immer wieder auch in der Seelsorge, wie Menschen heimlich gebunden sind. Und ich habe es auch gesagt, ich will es noch einmal sagen, weil wir mehrere sind heute Morgen. 73% der männlichen Jugend ist an SB gebunden. 43% der weiblichen Jugend. Ist das nicht erschütternd? Die Frühaufklärung in der Schule und dann werden sie mit ihrem Leib nicht mehr fertig. Und viele sind gebunden. Ich sehe so manchen jungen Mann vor mir sitzen, der bitterlich weinte, ich will frei werden. Ich bin schon jahrelang gebunden. Ich kann so nicht hineingehen in den gemeinsamen Lebensweg. Ich werde nicht dabei sein, wenn der Herr Jesus kommt. Bruder, helf mir, ich will frei werden. Eine Not in unseren Tagen. Und wohl dem, der noch so kommt, den kann der Heiland befreien. Wohl uns, wenn wir geneigt sind, hier mit allem aufzuräumen. Das ist der Weg der Heiligung. Bruder, Schwester, setze alles daran, damit du diesen Weg gehst, der Heiligung, damit wir hineinpassen in den Himmel. Aber keine Gesetzesheiligung. Du sollst und du musst. So ist das nicht gemeint. Du sollst und du musst, das ist das äußere Gesetz. Das ist uns gegeben zur Erkenntnis der Sünde. Aber das Gesetz des Geistes ist noch viel feiner. Der Heiland sagt, ich habe euch gesagt oder es ist euch gesagt, wer die Ehe bricht, der begeht eine schwere Sünde. Aber ich sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen. Liebe Männer, sind unsere Augen geheiligt auf dem Weg der Heiligung? Haben wir die eigenen Augen an der Leine? Oder gaffen wir nach dem anderen Geschlecht? Gerade in der Sommerszeit, wenn sie oft halb entkleidet sind, ist das nicht eine Not? Und da kann man nur sagen gegenüber dem weiblichen Geschlecht, dass niemand zum Anstoß wird, denn es gibt ein zu spät. Und heute will man sich so der Welt anpassen, statt dass man sich dem Heiland verpflichtet fühlt, das zu tun, was ihm gefällt. Ja, und mancher von kleinem Wuchs, der möchte oft etwas größer sein und da packt man was unter die Füße drunter, dass man größer wird. Eine Not in unseren Gemeinden. Ich darf vielleicht sagen, wir haben lange Zeit Hilfsgüter nach Russland geliefert. Und da waren, und wir bekamen 1500 Paar Schuhe von einer Firma. Sicher, Ladenhüter, es waren aber auch gute Schuhe dabei, es waren aber auch solche dabei. Jetzt, was machen wir? Wir schämen uns ja, solche Schuhe nach Russland zu schicken. Und dann dachten wir, oh, kein Problem, wir rufen an, das soll Moskau entscheiden, ob wir solche Schuhe liefern dürfen. Und wir waren schon ganz gespannt, was wird der Bruder sagen? Wie wird er sich verhalten? Und ich rufe bei ihm an und sage ihm, dass so und so ist die Lage, was machen wir? Dürfen wir euch solche Schuhe liefern? Der hat gar nicht überlegt. Kein Problem, schickt sie her, wir haben Segen, wir sägen was ab, damit die Höhe stimmt und alles ist in Ordnung. So kam die Kunde von Moskau. Die wissen, was sich gehört, aber im Westen, da kommt so manches herein in die Gemeinde. Dann war ich in einer Gemeinde, dann sagte ein Bruderratsmitglied, Bruder, was sollen wir machen? Wir haben Probleme mit der Jugend, aber nicht nur mit der Jugend, wir haben Probleme auch mit den Jungverheirateten. Und ich dachte, was wird das wohl für ein Problem sein? Ja, sagt er, das ist ähnlich wie früher, wenn dem Hahn, dem Gockel, der Kamm wächst. Dann wird er groß, dann wird er eingebildet, dann wird er stolz. Ja, sagt er, wir haben das Problem in der Gemeinde. Die jungen Brüder, die arbeiten mit Gel. Der Kamm soll höher stehen. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Sicher, das sind äußere Dinge. Vielleicht denkt manche, das ist harmlos. Aber es geht um ein heiliges Volk. Es geht, dass wir bereit sind, wenn der Heiler kommt. Ich will die Dinge nur anschneiden. Das ist Sache vom Bruderrat, von den Ältesten. Aber wir merken die Not, die wir haben. Und manche Brüder sehen das gar nicht mehr. Aber es geht um das heilige Gottesvolk. Bruder, Schwester, prüfe dich im Lichte Gottes. Prüfe, was ich sage, anhand der Heiligen Schrift. Und wir sollten vielleicht öfters Sprüche 16, Vers 5 und 18 lesen. Und dort steht, wenn jemand zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und hochmütig. Ja? Und das steckt ganz nah unter der Haut. Und ich möchte es mir zuerst predigen und allen, die da vorne am Wort dienen. Der Hochmut ist äußerst gefährlich. Alles, was wir so aufs eigene Konto schieben, was bist du für ein Prediger, was bist du für ein Solosänger, was bist du für ein Chorleiter, was bist du für ein Raumpfleger, ja, wenn wir nicht mehr da sind, was macht dann die Gemeinde? So bildet man sich da was ein. Und Gott braucht uns im tiefsten Grunde gar nicht. Wir sind Staub und wir sind Asche, das muss man sehen und erkennen und bekennen. Und wenn Paulus hier schreibt, so harte Worte an die Gemeinde in Galatien, Hure und Ehebrecher, so spricht er hier von solchen Taten, die in der Gemeinde scheinbar vorhanden sind. Und wir alle wissen, die Hure und die Ehebrecher sind draußen, ausgeschlossen vom Reich Gottes. Wir haben diesen Text ja gelesen. Und heute nimmt man es gar nicht mehr so genau. Wie viele gehen unrein in die Ehe? Ich sage es oft in den Jugendstunden. Das sind eure Millionen, das sind eure Milliarden, die Unschuld, die ihr einbringt in den gemeinsamen Lebensweg. Und viele gehen zu weit, da treibt man Petting und was alles Mögliche. Und dann stellt man sich noch vor die Gemeinde, oh, wir sind unschuldig. Da ist vorher schon vieles gelaufen. Wie zu manchem Spiel, ich will gar nicht mehr sagen. Wenn wir nicht den Weg der Heiligung gehen, das fängt in der Jungschar, in der Jugend, das fängt in der Kindheit schon an, bis ins hohe Alter, dass wir doch fertig sind, bereit sind, wenn der Herr Jesus kommt. Wir haben doch die ganze Palette gelesen. Solche werden das Reich Gottes nicht erben. Und viele gehen dann noch in die Taufe hinein, schließen den Bund eines guten Gewissens und sie haben nicht aufgeräumt, was sie vor der Ehe getrieben haben. Und täuschen auf die ganze Gemeinde, wir sind unschuldig. Ist das nicht eine Not? Und dann baut man die Ehe auf, dann baut man den gemeinsamen Lebensweg auf der Sünde. Und dann wundert man sich, wenn bereits schon jede zweite Ehe kaputt geht in den Großstädten. Jede dritte Ehe im Durchschnitt und ein Jammerzustand auch schon in den Gemeinden. Da lebt man zusammen mit, das heißt, ohne Trauschein und man meint, man kommt auch noch in den Himmel. Die Sünde wird Gott auch noch vergeben. Oh, ich denke zurück, noch gar nicht allzu lange her, da wurden wir schwer geprüft, meine Frau und ich. Ich weiß nicht, warum die Gemeinde so gemacht hat, aber wir haben es aus Gottes Hand genommen. Sie schickten uns zu einem Ehepaar, die lebten wild zusammen. Sie kam, glaube ich, 3 Wochen vorher zum Glauben. Er war ein alter Bruder. Die schicken uns zu diesem Ehepaar. Und ich sagte zu meiner Frau, wir lassen die Koffer im Flur stehen. Notfalls kehren wir um und gehen wieder woanders hin, zur Übernachtung, wenn es sein muss, wer weiß wo. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir müssen ein Gespräch führen. Wenn die nicht anfangen, fangen wir an. Und er war ein alter Bruder. Man hat Angst, ja, dann geht die Rente bei meiner Frau verloren. Wegen der Rente verliert man dann auch die ganze Seligkeit und das Reich Gottes. Aber er hat dann selber angefangen. Ich habe ihm dann die Stellen vorgelesen, Offenbarung 21, Vers 8, die Hure, die Ehebrecher sind alle draußen. Offenbarung 22, 15 kommt es noch einmal, sind alle draußen. Und habe dann zu ihm gesagt, ja, ihr lebt ja in diesem Zustand. Wir haben unsere Koffer draußen stehen, lieber Bruder. Wenn ihr uns nicht versprecht, dass ihr sofort, sobald wie möglich, auf Standesamt geht, Punkt 1 und Punkt 2, dass ihr eine Eheschließung durchführt in der Gemeinde, weil die Ehen werden im Himmel geschlossen vor der Gemeinde. Da muss ja Gott seinen Segen dazu geben. Und sie taten beide Buße. Ja, Bruder, ja, Geschwister, wir versprechen euch, der nächste Weg geht zum Standesamt und wir lassen uns auch kirchlich trauen. Wir wollen den biblischen Weg gehen, wir wollen nicht in der Hölle landen. Gut, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir bleiben dann hier. Wenn sie uns das Versprechen gegeben haben und sie haben es eingehalten. Sie gingen aufs Standesamt, ließen sich auch trauen und siehe da, Gott hat so geführt, sie durfte ihre Rente behalten. Aber was will ich damit sagen? Man kann nicht zusammenleben ohne Trauschein. Das ist eine wilde Ehe, die sind alle draußen. Da mögen wir uns drehen, wie wir wollen, und wieder Heirat ist Ehebruch. Wir haben das Ehebüchlein mitgebracht, ihr könnt das nachlesen, könnt das prüfen anhand der Heiligen Schrift. Ein heiliges Volk will Gott haben, weil er ein heiliger Gott ist. Da können wir nicht denken, ja, er wird schon ein Auge zudrücken. Man kann schon die Sünde unter den Teppich kehren. Täuscht euch nicht, keine Sünde wird dort eingehen. Der Weg der Heiligung ist eine Umgestaltung in das Bild Jesu Christi. Und Heiligung bedeutet ein Jagen nach Vollkommenheit. Und da sagt uns Paulus, ich vergesse, was dahinten ist. Ich jage aber nach, nicht ich gehe spazieren. Ich jage aber nach dem himmlischen Kleinod, welches vorhält die Berufung Gottes in Christus Jesus. Der Weg der Heiligung ist ein Jagen, kein Spazierengehen. Keine Angleichung an der Welt, keine Schlagseite zur Welt. Sondern ganz für Jesus. Und wenn wir ganz für den Heiland da sind und wenn er die Mitte des Herzens ist und die Mitte des Lebens und die Mitte unserer Verkündigung, dann haben wir in Jesus volles Genüge. Und das bringt uns die tiefgehende Freude. Dann kann man Philipper 4,4 verstehen. Die Freude im Herrn. Freut euch in dem Herrn alle Wege, nicht ab und zu. Alle Wege. Oder ich denke an Nehemia 8, Vers 10. Bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oder Johannes 15, 11, da spricht der Heiland von der vollkommenen Freude. Auf dass meine Freude vollkommen in euch sei. Und wenn ich diese göttliche Freude habe, dann können die Freuden dieser Welt nur verblassen. Ich rede nicht in der Theorie. Ich habe schon oft gesagt, ich komme vom Tanzboden. Ich komme vom Turn- und Sportverein. Da komme ich her. Aber ich kann sagen mit David, er hat mich herausgezogen aus der grausamen Grube, aus dem Schlamm, aus dem Turn- und Sportverein, aus dem Schlamm der Welt und der Sünde. Da springe ich doch nicht zurück in die gleiche Dreckpfütze. Und lass mich doch nicht umgestalten in das Bild der Welt, sondern ich will doch meinem Heiland ähnlich werden. Da liegt das Geheimnis. Heiligung, ein Jagen nach Vollkommenheit. Und darum sollten wir das alte Wesen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Und nach Römer 12,12 wird uns gesagt, dass wir unsere Leiber begeben zum Opfer, das da heilig sei. Römer 12, Vers 1 und Vers 2. Und wohl uns, wenn wir so unser Leben gestalten. Ich habe zu manchem Bruder schon gesagt, wo unter Gläubigen das Ehebett befleckt wird. Ich habe gesagt, ja, und da macht deine Frau mit. Ja, sagt er, erschütternd. Gebe Gott Gnade, dass wir durch und durch geheiligt werden. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Nicht nur rein äußerlich, nicht nur in der Theorie. Es geht dem Heiligen Geist darum, es geht dem Herrn Jesus darum, dass wir durch und durch geheiligt werden. Nach Geist, Seele und Leib. Das ist der Weg der Heiligung. Heiligung bedeutet den Todesgeruch des alten Adam ablegen, der alten Eva. Und den neuen Lebensgeruch des neuen Menschen, der in Christus geborgen ist, diesen Lebensgeruch, den sollen wir anziehen. Lasset uns den Weg der Heiligung gehen, damit wir würdig werden, das Angesicht Gottes zu schauen. Ich denke noch einmal an das Lied vom Chor. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Jetzt die Frage an uns, sind wir geheiligte Brüder, geheiligte Schwestern? Oder stimmt's da nicht in unserem Leben? Wie sieht das wohl aus? Der Herr Jesus sieht hinein in dein Herz. Du kannst dich vor ihm nicht verstecken und entschuldigen. Er kennt dich durch und durch, er weiß. Und ich darf vielleicht einen gezielten Satz aussprechen. Im Blick auf uns Brüder, die wir bekehrt und wiedergeboren sind, im Blick auf uns Schwestern, ob wir da hinten sitzen oder hier vorne. Ein Wort, das dringt vielleicht tief hinein, aber die Schrift sagt es so. Man wagt es kaum noch so auszusprechen in unseren Tagen, ich weiß das, aber es hilft alles nichts. Und ich möchte alles zusammenfassen in einem Satz und ich möchte es sagen, alles, nicht nur etwas, nicht nur etwas in unserem Leben, alles muss, nicht soll oder darf oder sollte, alles muss unter die Zucht und Leitung des Heiligen Geistes. Das ist der Weg der Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, schreibt Paulus an die Thessalonicher, 2. Korinther 7, 1 sagt er, auf dass wir gereinigt werden von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Wir haben es ja gelesen. Da bleibt nichts mehr übrig. Am Ende muss das weiße Herz dastehen. Nicht gezwungen, keine Gesetzesheiligung, aber Heiligung durch den Geist Gottes, im Gehorsam, dass wir willig sind, diesen Weg zu gehen. Der Heiland wartet auf dich. Und wenn du heute Morgen merkst, bei mir stimmt vieles nicht, dann komm beim Zuruf nach vorne, ob gläubig oder ungläubig. Dann komm nach vorne, räum auf, bring dein Leben mit dem Herrn Jesus in Ordnung. Bitte jetzt schon innerlich, Heiland, sende dein Licht hinein in mein Herz, damit ich erkenne, wo habe ich gefehlt, wo irre ich, wo habe ich Schlagseite zur Welt, wo habe ich Schlagseite in die falsche Richtung. Herr Jesus, hilf mir. Ich will doch dabei sein, wenn du kommst. Stelle dich hinein in das Licht Gottes. Gott wird dir zeigen, wo wir gehen, wo wir stehen. Und weiche nicht aus. Ich weiß, manche möchten oft die Flucht ergreifen. Da wird es ihnen zu heiß. Ich erlebe das alles. Seit Jahrzehnten habe ich es auch mit Theologen zu tun. Ja, und ich habe es in einer Versammlung erlebt, da haben sich zwei Theologen, da ging es um Bekehrung und Wiedergeburt. Ja, die Theologen mit ihrer hochstehenden Ausbildung, die haben sich mit rotem Kopf auf dem Stuhl gedreht. Ja, ich dachte, wenn das Amen kommt, dann gibt es eine Explosion. Es gibt bestimmte Botschaften, die möchte man heute nicht mehr hören. Oder man hört es heute von Gemeinden, oh, der und der Prediger. Der und der Bruder, der predigt ja noch Buße und Bekehrung. Heute in der modernen Zeit, was denkt der? Der predigt Buße und Bekehrung. Nein, den wollen wir nicht haben. So weit sind wir heute schon. Statt dass man klar den Weg der Heiligung predigt und sich selber drunter stellt. Ich kann nicht sagen, ich bin schon im Himmel. Oder ich kann nicht sagen, ich bin besser wie du. Ich stehe genau im gleichen Ringen. Ich möchte das Ziel erreichen. Ich möchte bei Jesus sein. Da ist mir's tot ernst. Und ich möchte jeden mitnehmen in den Himmel heute Morgen. Ich bin nicht nach Böblingen gekommen, da um Moral oder sonst was zu predigen. Mein tiefstes Anliegen ist, ich bin zu euch gekommen. Ich möchte dich wiedersehen vor Gottes Thron. Das ist mein Anliegen. Und der Herr Jesus weiß, was ich sage und was ich denke. Was nützt dir ein schönes Leben hier auf Erden? Was nützt dir das Leben im Fleisch? Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Eine Feindschaft gegen Gott. Der Römerbrief ist voll, der Galaterbrief ist voll. Diesen erbitterten Kampf, das Fleisch gegen den Geist. Und das Fleisch will die Umgestaltung in die Welt. Der Geist will die Umgestaltung in das Bild Jesu. Welchen Weg willst du gehen? Überlege es gründlich. Wir wollen doch einmal im Himmel sein. Und der Jesus hat gesagt, ich will euch wiedersehen. Er will dich wiedersehen im Himmel. Ja, und dann hört man heute, ach so genau, wollen wir es nicht haben. Und so gesetzlich und so eng und so streng, das wollen wir auch nicht. Man will heute die lockere Gemeinde. Den schmalen Weg will man breiter machen. Und wenn man den schmalen Weg breiter macht, dann wird es der breite Weg. Und der führt immer ins Verderben. Das müssen wir sehen von der Schrift her. Darum lasst uns den biblischen Weg gehen. Und ich schäme mich nicht zu sagen, meinem Fleisch gefällt vieles nicht. Da brauche ich gar nicht schön tun. Meinem Fleisch gefällt vieles nicht. Aber mein Fleisch muss sich beugen unter das heilige Gotteswort, wenn ich das Ziel erreichen will. Vieles möchte mein Fleisch locker haben, einfach haben. Aber wer sich nicht selber verleugnet und mir nachfolgt, sagt der Heiland, das ist der Weg. Der Weg der Heiligung. Wohl uns, wenn wir diesen Weg gehen. Ja, man könnte fragen, was versteht die Bibel unter Heiligung? Die Bibel sagt nicht Sündlosigkeit. Wenn ein Bruder oder Schwester, die Richtung gibt es ja auch, die kommen zu uns und sagen, ja, ich kann nicht mehr sündigen. Sie wollen sagen, wir sind sündlos. Und wenn solche Geschwister zu euch kommen, dann könnt ihr ihnen gleich sagen, mit euch möchten wir keine Gemeinschaft haben. Euch hat der Teufel betrogen. Wir sind noch nicht sinnlos, aber wir sollen jagen nach dem vorgesteckten Ziel. Wir sollen die Sünde hassen, die Sünde lassen. Oder ich war in der Ukraine vor Jahren schon, da war ich in Schlangendorf. Und ich wollte doch wissen, warum Schlangendorf? Dort bei Odessa, weiter östlich. Ja, und dann erzählten die mir, da war schwere Zauberei in diesem Schlangendorf. Und dazu gab es noch Schlangen. Ich habe sowas noch nie gehört. Schlangen nicht allzu groß, ich weiß nicht wie groß, ob ein Meter lang oder 80 Zentimeter. Aber die Schlangen, die hatten die Eigenart, sie nahmen den Schwanz in den Mund und bildeten ein Rad. Und rasten wie ein Rad ihrem Opfer hinterher. So haben sie es behauptet. Ich habe das von der Wissenschaft her so noch nicht gehört. Aber das behaupteten die. Da gab es Schlangen, die wie ein Rad rasten die hinter ihrem Opfer her. Man konnte ihnen kaum entfliehen. Und wenn sie nahe beim Opfer waren, haben sie es schnell zugebissen. Für mich war es eine Predigt. Für uns heißt das in Syrach stets, fliehe vor der Sünde wie vor einer Schlange. So soll es sein. So sollen wir fliehen, wenn die hinterher rast, wie ein Rad. Fliehe vor der Sünde wie vor einer Schlange. Und wohl uns, wenn wir damit aufräumen, dass wir jede Sünde unters Kreuz legen, dass kein Haken mehr drin bleibt in unserem Leben, in unserem Fleisch, dort, wo der Feind die Kette einhängt oder seine Strick festmacht oder die Angelschnur festmacht. Dann hat er uns vielleicht an 1000 Fäden. Und wenn er nur deine Augen hat, wenn du einem anderen Geschlecht nachgaben musst. Besonders bei den Männern, auch bei den Frauen kenne ich das, aber nicht so stark. Wenn deine Augen an der fremden Leine hängen, und gerade wenn man so hinter dem Steuer sitzt, hier in der Gemeinde, da ist man in der Himmelsluft, da hat man einen gewissen Schutz. Aber draußen hinter dem Steuer, wenn da jemand so entgegenkommt und nicht vollständig gekleidet ist, wo gehen dann die Augen hin? Können wir noch auf die andere Seite schauen? Man kann es gar nicht oft genug sagen. Ein heiliger Gott, ein geheiligtes Volk und wir brauchen auch geheiligte Augen, dass wir dann mit den geheiligten Augen Jesum sehen dürfen, den reinen, heiligen Gottessohn. Das sollte unser Anliegen sein. Nun stehen wir vielleicht vor der Frage, wie geschieht Heiligung? In der Heiligung ist man ganz Gott hingegeben. Heiligung ist Reinigung und Trennung von der Sünde. Heiligung ist Ablegen des alten Wesens. Und Heiligung geschieht erstens durch das Wort Gottes. Ohne Wort Gottes ist Heiligung nicht möglich, weil meine Worte sind Geist und sind Leben, sagt der Heiland. Das Wort Gottes erleuchtet uns und durch das Wort Gottes erkennen wir, wo wir noch Sünde haben. Dann werden wir geheiligt durch Jesus Christus selber. Er ist unsere Heiligung, 1. Korinther 1,30, und er will uns heiligen und reinigen. Und darum werden wir durch ihn selber gereinigt, als die bluterkaufte Schar. Wir werden geheiligt durch Gott selber und wir werden geheiligt durch Gottes Geist. Durch und durch, nach Geist, Seele und Leib. Nur so werden wir das Ziel erreichen. Keine Heiligung, wie wenn man eine Tapete auf die Wand klebt. Die deckt ja alles zu. So nicht. Oder ein Furnierchristentum. Ich habe manchmal schon gedacht, wenn die alten Meister sehen, was heute läuft. Heute werden Möbel gebaut, die überstehen nur einen Umzug. Ja, warum? Holzspäne werden geleimt und Furnier drüber. Was will ich damit sagen? Und manche gehen mit ihrem Christentum auch so uns, so um. Furnier drüber, nach außen hin. Stimmt alles, aber innen drin. Und das sollte nicht so sein. Wohl uns, wenn wir es erkennen, wir brauchen Reinigung, wir brauchen Heiligung. Und ich habe es euch ja gesagt, eine Frau, die war 40 Jahre Mitglied in der Gemeinde und hatte keine Bekehrung erlebt, keine Wiedergeburt, keine Heilsgewissheit. Und dann auf dem Sterbebett, da wurde alles dunkel. Lasst uns jetzt den Weg gehen, den Weg ganz konsequent mit Jesus. Dann haben wir volles Genüge und dann sind wir froh und getrost und dürfen uns freuen in unserem Heiland. Heiligung erfordert unsere ganze Hingabe. Das Ich ist an Gott ausgeliefert. Das Ich muss nicht immer recht haben. Heiligung bedeutet Verzicht auf das eigene Ich. Nein zur Sünde, ja zu Gott. Nein zur Welt, Liebe zu Gott. Bereitschaft auch zum Leiden um Jesu Willen. Ich denke oft an Russland, damals noch in der Brezhnev-Zeit, wo ich heimlich kleine Gruppen und Gemeinden besucht habe. Und als ich so in der Ecke saß, da hat mancher Bruder mir ins Ohr geflüstert, der Bruder war schon 3, 4, 5 Jahre im Gefängnis, die Schwester war auch schon im Gefängnis und ich in meiner Ecke, ich wurde immer kleiner. Und jetzt, heute in der Endzeit, sollten wir uns auch dazu vorbereiten, dass wir vielleicht auch noch hineingeführt werden in die Bewährung nach 2. Thessalonicher 2, dort steht es geschrieben. Und an vielen anderen Bibelstellen auch. Sicher, wir sollen immer bereit sein, aber auch bereit sein, dass wir leiden um Jesu Willen, bis zur letzten Konsequenz, auch wenn das Mahlzeichen kommt. Und dann wird vollkommen die Spreu vom Weizen geschieden. Dann wird sich zeigen, auf welcher Seite ich stehe. Dann wird sich zeigen, ob ich ganz für Jesus da bin. Am liebsten würde ich noch die 3 Punkte durchnehmen. Heiligung des Geistes, Heiligung der Seele, Heiligung des Leibes. Wäre ganz wichtig. Wir haben ja 3 Zuordnungen, dem Geist gegenüber, der Seele gegenüber und auch dem Leib gegenüber. Vom Leib her ist es klar, der Leib besteht aus Fleisch, Blut und Knochen, Materie. Die Seele besteht aus Wille, Verstand und Gefühl. Und der Geist besteht aus Gewissen, Sinneswahrnehmung und Kommunion. Hat aber mit der katholischen Kommunion nichts zu tun. Sondern das ist unsere Kommunikation, unsere Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und dass wir im Geist geheiligt werden. Und die ganze Kommunikation, das ist wichtig für die Endzeit, geht alles über den Geist, nicht über die Seele. Und über die Seele will oft der Feind eindringen, manchmal übers Gefühl. Die Kommunikation geht immer über den Geist. David bittet, Herr, schaffe in mir ein reines Herz, gib mir einen neuen gewissen Geist. Es geht über den Geist. Römer 8, 16, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Galater 4, 6 und 7, weil Gott ausgegossen hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, er ruft, aber lieber Vater, es läuft über den Geist, nicht über die Seele. Und darum brauchen wir zuerst Heiligung über den Geist, Heiligung des Gewissens. Und ein Prediger sagte, das Gewissen muss man auf die Briefwaage legen. Dort kann ich vielleicht noch halbe Gramm ablesen. Das Gewissen darf man nicht auf die Viehwaage legen, wo man Kühe und Ochsen wiegt. Dann wird unser Gewissen abgestumpft. Wir brauchen ein feines Gewissen. Und Paulus redet sehr oft vom Gewissen. Hier geht's um die Heiligung, dass das Gewissen sofort Alarm schlägt, wenn die Sünde vor der Herzenstür lauert. Das ist auch der Weg der Heiligung. Dann Heiligung der Wille, Verstand, Gefühl. Ich will das nur andeuten. Und dann Heiligung des Leibes. Wir können nicht mit unserem Leib, mit unserem Tempel machen, was wir wollen. Der Leib der Frau ist auch kein Spielball des Mannes. Wir können mit dem Leib nicht mehr machen, was wir wollen. Da wohnt der Heilige Geist. Und der will uns auch dem Leibe nach umgestalten. In sein Bild. Wir sind Gott geweiht nach Geist, Seele und Leib. Heilig dem Herrn. So lautet die Botschaft. Wohl uns, wenn wir dies gehen, wenn wir auch dem Leibe nach geheiligt sind, wenn die ganze Palette, von der wir gehört haben, Galater 5, 17 bis 22, die ganze Palette, hier sollten wir nicht mehr schuldig werden, sonst sind wir ausgeschlossen vom Reich Gottes. Und Gott nimmt es genau. Darum, teure Seele, wage es ab heute, gehe den Weg der Heiligung. Verdopple dein Gebetsleben, verdopple dein Bibellesen und wandle heilig vor dem Herrn nach 1. Johannes 1, Vers 7. So wir aber im Lichte wandeln, ja wie? So wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Dann können wir jubelnd sagen, als Verkündiger, Jesaja 1, 18, und wenn eure Sünde blutrot ist, schneeweiß soll sie werden. Und 1. Johannes 1, 9, so wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Hast du diese Vergebung erlebt? Lass dich reinigen, damit du unter die Verheißung kommst. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und noch einmal darf ich hinweisen auf die Gemeinde Jesu, auf die bluterkaufte Schar, Epheser 5, 27. Und er, der Herr Jesus, wird sich eine Gemeinde darstellen, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne sonst irgendetwas, eine Gemeinde, die da wäre, heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. So kann nur die Gemeinde aussehen, weil es die Bibel sagt. Gott segne dich und führe dich den Weg der Heiligung. Wir wollen dann einmal bei Jesus sein und wir rufen es mit unserer Seele, mit unserem Geist. Komme bald, Herr Jesus. Amen.